Der kleine Jonas.
Der kleine Jonas.
Der stand letztens im Supermarkt vor diesem großen Weinregal. Und weißt du,
ach,
mir
der
ist,
kleine Jonas.
Ja, und mir ist mal wieder aufgefallen, was es alles gibt.
Ja.
Kleine Flaschen.
Große
Magnumflaschen,
Flaschen.
Genau. Ja. Schraubverschluss.
Normale Flaschen.
Kork.
Ja.
Bag in Box.
Ja.
Und ich dachte nur, warum? Warum gibt es das eigentlich alles? Also macht das einen Unterschied mit dem Wein? Ist das nur Marketing oder hat es vielleicht auch Einfluss auf den Geschmack?
Und genau deshalb, Freunde der Sonne, klären wir heute, warum das 075er Flasche eigentlich Standard ist, was halbe Flaschen wirklich bringen, warum eine Magnumflasche anders reift, wie eine Bag-in-Box technisch funktioniert und was der Korken oder auch der Schraubverschluss langfristig verändert.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und damit herzlich willkommen zu Cheers.
Einen wunderschönen guten Tag.
Dem Wein-Podcast mit Lou und mit mir, Jonas. Übrigens zum Start ganz wichtig, Fragen müssen gefragt werden. Und Lou beantwortet sie dann, wenn ihr eine Frage habt, Mail cheers@edeka.de oder ihr schreibt einfach hier in eurer App oder im Webbrowser in den Podcast-Player in den Kanal rein oder bei Insta sind wir noch im Cheers-Kanal.
So sieht es aus. Spread the love.
Und wenn man sich Gedanken macht über 0,75 Liter als Standard, über Magnum, Bag-in-Box, das klingt alles so, als hätte die Verpackung mehr Einfluss, als man denkt.
Hat sie auch.
Hat sie?
Definitiv, ja. Das ist ja schlussendlich die Wiege des Weins. Also im Sinne von, der Wein muss da ganz schön lange drin chillen, bis er getrunken wird. Deswegen hat natürlich oder kann die Verpackung, die Verschlussart, einen Einfluss auf das haben, was sich drin befindet.
Damit unser Wein der Woche nicht so lange chillt, nehmen wir mal einen Sip.
Der Wein der Woche.
Cheers. Das hat sich immer sehr schräg angehört. Das hat sich immer noch gut an. Ja, im Glas haben wir ein Amarone della Valpolicella, natürlich aus dem wunderschönen Italien, aus Bella Italia. Und es ist ein Rotwein und es gibt drei Rebsorten, die in einem Valpolicella normalerweise dominieren. Das ist einmal Corvina, Rondinella und Molinara. Und Valpolicella liegt im Norden, also im oberen Teil sozusagen im Schaft des Stiefels. Das ist eine wunderschöne Ecke. Und bekannt ist Valpolicella eben für kräftige, aber ich würde sagen auch fruchtbetonte Rotweine bei trockenem Charakter. Das sind auch ganz, ganz tolle Speisebegleiter. Und wir haben den jetzt hier leicht gekühlt, finde ich ehrlich gesagt perfekt.
Ideal.
Ja.
Los kühle.
Ja.
Kann er gleich viel mehr, finde ich. Ist lustig.
Und bei Valpolicella ist es auch ganz oft typisch, dass ein Teil der Trauben getrocknet wird. Also halt eben auf Matten ausgelegt wird, getrocknet wird, das Wasser verdunstet. Das heißt, wir haben eine etwas, also der Saft, der dann aus diesen angetrockneten Trauben rauskommt, ja, ist halt einfach konzentrierter, aber natürlich Wasser verdunstet, Zucker sich konzentriert, aber natürlich auch Aromastoffe.
Was für Aromastoffe, Aromen hast du in der Nase?
Da habe ich einen ganz wilden Mix, du, da habe ich einiges. Was ich ganz charakteristisch finde, ist so diese pralle Kirsche. Also ich finde es unglaublich.
Kirsche ist ganz weit
oder?
Vorne.
Richtig viel Kirsche. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne nicht so mit der frischen Kirsche, wenn wir jetzt hier richtig ins Detail gehen wollen, sondern wenn du so ein Schattenmorellenglas aufmachst und dann dieser Saft, der dir entgegenkommt. Das finde ich ist sehr, sehr typisch. Ich habe aber auch ein bisschen Zimt. Ne, so ein bisschen Zimt drin, ne? So ein bisschen Schokolade finde ich schon. Weiß nicht, ob du es auch riechst. Vielleicht so eine Würze, so ein bisschen Pfeffer. Und Mandeln.
Ein bisschen Würze ist drin, ne? Ja.
So ein bisschen Würze, ja. Also kann sehr typisch sein für Valpolicella, dass man so ein grünes Pfefferkörnchen drin hat, ja.
Getreu dem Motto, alle guten Dinge sind drei, versuchen es nochmal, Achtung.
Ja, das siehst du.
Wie schön.
Ja, und dann, was man auch noch sagen kann, abschließend dazu, weil es eine sehr interessante Weinart ist, Valpolicella hat immer eine knackige Säurestruktur. Also das ist jetzt hier nichts, ne, mit Grauburgunder und so.
Bevor wir uns jetzt den Formaten abseits des Mainstreams widmen, kurze Frage. Warum ist eigentlich die 0,75 Liter Flasche die Standardflaschengröße? Also warum ist es nicht ein Liter?
Es ist ja so, wir machen ja schon eine ganze Zeit lang Wein so auf der Welt, ja, und die Glasflasche gab es natürlich nicht immer, ne? Also es gab Tongefäße oder auch Holzgefäße und ganz traditionell, als das dann so mit dem Handel irgendwie losging, hat man ja Wein immer in Fässern gedealt, ja. Und erst so im 17. Jahrhundert setzte sich die Glasflasche im Handel durch, aber auch so allmählich, ja, weil man sie einfach besser verschließen konnte und man konnte sie auch ganz einfach besser lagern als eben Holz oder auch Tongebinde.
Einfach
und ich meine, Flasche
ja.
ansetzen ist einfacher als ein Fass ansetzen, ja. Sag ich jetzt auch mal so, ne?
Ja. Boah, wobei würde ich jetzt mal ausprobieren. Also.
Also Asterix-Style, einmal okay. baden gehen.
Ja. Ja, aber historisch gewachsen und praktische Gründe hat es, glaube ich, auch.
Ja,
ne?
Denn es gibt ja auch die sogenannten Glasbläser. Also es ist also dieses Herstellen der Flaschen oder auch später Weingläser. Das ist ja eine handwerkliche Tradition und bedingt dadurch, dass die Glasflaschen halt eben früher mundgeblasen worden waren, so 650er bis 750er Flaschen, also mit diesem Fassungsvermögen. Ja. Die Exemplare, die möglichst gleichmäßig hergestellt werden konnte. Deswegen ist es nicht automatisch der Liter geworden.
Du, und 750 Milliliter, ich meine so von der Portionierung, ne, wenn man so ins Glas ja. guckt, ist ja auch ideal, ne?
Richtig, also normalerweise sagt man so, dass man aus einer Flasche Wein, also 0,75er, der Standard, ich würde sagen 6 bis 7 Gläser rausbekommt.
Kommt immer darauf
bei
an,
mir mit welchen, eher 3,
mit weil welchen ich, Freunden du trinkst.
Weil, genau. weil ich eher so in 250 ausschenke, ja, und nicht in 125er. Und dann kommt es halt eben auch drauf an, für wie viele Personen eine Flasche reicht. 3 finde ich sehr gewagt formuliert. Ne? Ich würde sagen, so 2 Personen, ja, so 1,5 Gläschen pro Kopf.
Ja, verstehe, Lu, verstehe. Und ein weiterer Grund ist wahrscheinlich die Norm, ne? Du brauchst ja eine Flasche, wenn du im Supermarkt
Richtig,
verkaufst,
ja.
im Handel verkaufst.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Irgendwann musste man halt sich, sage ich jetzt einfach mal, entscheiden, welche Flasche es wird. Und das wurde dann halt eben diese 0,75er Flasche in Europa und ist eigentlich auf der ganzen Welt Standard.
Das heißt, zusammengefasst nochmal, die Standardgröße ist nicht historisch zufällig, sondern ist eine Mischung, du hast es erwähnt, aus Handwerk, Handel
ja.
und Praxis, also der Alltagstauglichkeit.
Richtig.
Okay, verstehe. Jetzt kommen wir mal zu anderen Flaschen, den kleinen Flaschen, die ich in so einer Extra-Abteilung im Supermarkt sehe.
Das Jute 3/8, das,
ja, genau.
das Jute Demi, ne?
Sind das typische Kochweinflaschen?
Ja, definitiv.
Oder?
Alles, was in kleinen Flaschen ist, ist
Nein.
zum Kochen.
Nein.
Nee. Das sind Flaschen, die traditionell häufig verwendet werden, insbesondere für Süßweine, also für edelsüße Weine. Weil, ich sag jetzt mal so, ne, von einer Beerenauslese oder einer Trockenbeerenauslese.
Nimmt man nur einen Lütten,
da
ne?
Da knallst du dir halt keine 0,75er,
Verstehe.
Sondern das schenkst du in homöopathischen Dosen aus. Und da ist halt einfach so eine Demi-Flasche wesentlich sinnvoller als eine 0,75er. Manchmal hast du auch 0,375er Flaschen im Handel oder in der Gastronomie für besondere Weine. Ich würde aber eher sagen, dass es da ein praktischer Ansatz ist für Menschen, die Wein einkaufen oder Wein bestellen in der Gastronomie, die keine 0,75er trinken möchten. Ne? Also du hast viele Fachhändler oder auch, wie gesagt, die dann einfach sagen, oder wo du gerade gesagt hast, ne, stehst im Supermarkt, wenn du jetzt alleine abends bist, dann sagst du, ja komm, 0,375er reicht eigentlich.
Ich wollte gerade sagen.
Muss ich keine große Bouteille aufziehen. Ja.
Für die Menschen, die keine Freunde haben.
Lonely. I'm
nee, aber
so
sag mal ehrlich,
ja.
wenn ihr noch nie eine halbe Flasche gesehen habt, dann stellen wir euch mal ein Foto in unseren Cheers Instagram-Kanal. Und die Frage ist doch, wofür sind die halben Flaschen? Also ganz genau, wer ist Zielgruppe von halben Flaschen, Lu?
Ich würde sagen, für Menschen, die keine Lust haben auf eine 0,75er Flasche.
Das ist eine sehr
also
diplomatische
die,
Antwort.
Nein, also die vielleicht nur ein Gläschen trinken möchten, die sich vielleicht erstmal an den Wein rantasten
ja.
möchten und nicht direkt den vollen Preis zahlen wollen, sondern sagen so, hey, gib mir erstmal 0,375, lass mich erstmal eingrooven.
Die keinen Rest stehen lassen können, ne?
Genau, ja. Oder die Flasche immer leer machen müssen, ja, so. Oder wie gesagt, wenn man Wein testen will.
Jetzt habe ich eine ganz tricky Frage an dich. Reifen die dann auch schneller, wenn sie in einer kleinen Flasche sind, wenn es nur die Hälfte ist, als in einer 0,75er Flasche?
Ja, denn da sprechen wir vom sogenannten physikalischen Punkt.
Bam, guck mal, mitten
ja,
rein.
Jonas. In jeder Flasche befindet sich ja eine kleine Menge Luft. Ja, ja. Ist meistens so dieser Abstand, ne, hier so vom Flaschenhals bis zum Korken oder zum Schrauber. Und diese Luft, also Sauerstoff, beeinflusst ganz einfach die Reifung. Und in einer halben Flasche ist das Verhältnis von Weinmenge zu diesem Luftvolumen anders als bei einer 0,75er Flasche.
Das heißt?
Das heißt, relativ gesehen wirkt Sauerstoff stärker auf den Wein. Halbe Flaschen reifen daher in der Regel schneller als größere Formate desselben Weins.
Okay.
Das ist per se, ganz wichtig, kein Qualitätsurteil, sondern erstmal nur Physik, weil ganz oft gesagt wird, ja, aber ich kaufe nur die Doppelmagnum oder die Magnum grundsätzlich, weil ist ja alles besser. Es kommt grundsätzlich auch auf die Qualität des Weins an.
Dann aber ideal, wenn ich einen Wein früher trinken will und nicht so ideal, wenn ich ihn jahrzehntelang lagern möchte.
Exakt.
Verstehe.
Ja, aber wie gesagt, es kommt auf die Qualität des Weins an, weil nicht jeder Wein ist für die Lagerung vorgesehen. Ja? Und wenn ich jetzt einen Gutswein habe, der zum Ballern gedacht ist, dann ist es ehrlich gesagt egal, welches Flaschenformat, weil ich trinke den bald, in absehbarer Zeit. Verstehen Sie, Herr Frank?
Gutswein sind wir bei der nächsten Größe, Magnum. 1,5 Liter. Nein, ich habe das Gefühl, Magnum hat automatisch immer Prestige. Alle sagen immer so, oh, das ist ja eine Magnum-Flasche.
Ja, das ist aber für Leute, die den Dicken markieren wollen. Wie gesagt, das ist ja genau der Punkt,
den ich gerade angesprochen habe.
Das ist nochmal eine andere Kategorie von, ja, aber geben Sie wahrscheinlich die Hand, ja.
Okay.
Ja, also eine Magnum enthält, aufgepasst, 1,5 Liter, also exakt, Jonas, zwei?
Ja, zwei Standardflaschen.
Richtig, das ist Mathematik 4, Leistungskurs heute. Ja, und der Name kommt vom Lateinischen, Magnus, was groß bedeutet und Magnum-Formate sind so seit dem 19. Jahrhundert im Weinhandel etabliert. Und wurden, wie könnte es anders sein, insbesondere in Frankreich bekannt.
Aber why? Was für Vorteile hat denn eine Magnum-Flasche?
Ja, weniger Flaschen für größere Gesellschaften, haben wir weniger Leergut, ne? Müssen nicht mit 5 Tüten zum Altglas-Container, sondern
vielleicht. Du bist so pragmatisch, I love it, ey.
Bessere Lagerbedingungen in Abhängigkeit der Weinqualität, ganz wichtig, Freunde der Sonne. Und ganz wichtig dann auch in dem Kontext einfach eine stabilere Entwicklung von hochwertigeren Weinen. Also da kann man dann schon sagen, wenn ich jetzt wirklich von Weinen spreche, die für die Lagerung vorgesehen sind, also von so richtigen Oschis, dass der Vergleich dann des gleichen Weins gleich gelagert 0,75 zu Magnum, Doppelmagnum anders ist.
Jetzt muss ich mal kombinieren. Bedeutet das auch, dass da weniger Sauerstoff dann drin ist? Weil, ne?
Ja.
Das ist ja 1,5 Liter.
Richtig.
Also nicht auf 0,75, sondern auf 1,5.
Genau, das Verhältnis zwischen Weinmenge und Sauerstoff ist natürlich bei einer Magnum geringer.
Also weniger Sauerstoff pro...
Du bist aber heute sehr aufmerksam.
Weniger Sauerstoff pro Milliliter Wein.
Was möchtest du hören?
Aber das bedeutet, wenn jemand sagt, Magnum schmeckt besser, das ist gar nicht ausgedacht.
Nö. Also wie gesagt,
krass,
es ist immer abhängig von der Qualität des Weins. Und ja, also wie gesagt, also wenn dann Leute zu mir sagen, ja, ich habe mir jetzt den Wein gekauft aus dem Einstiegsbereich, ne, und der schmeckt aus der Magnum besser, ja, ist vielleicht subjektive Empfindung, weiß ich jetzt nicht, ob das messbar ist. Ja?
Okay.
Aber wie gesagt, wenn ich von so Oschis spreche, die wirklich auch für die Lagerung gedacht sind, ne, so Bordeaux, Barolo, strukturierte Rieslinge, Lagenrieslinge, große Gewächse, so Jahrgang 21, packe ich 20 Jahre weg, schmeckt wahrscheinlich aus der Magnum deutlich besser als aus dem Standard, aus der Standard-Bouteille.
Und sieht auch geil aus.
Genau, Männer werden auch bedient, sieht geil aus, super. Klasse.
So, pass auf.
Das ist aber wirklich oft einfach nur ein Thema bei Männern. Ich hab Magnum gekauft, ey. Ich will so Leute.
Ja, oder wenn also,
Männer sind schon komisch auch so,
aber,
ne?
Ach, dazu, ja, gut. Bleib da jetzt loyal. Aber vor allen Dingen, ich erinnere mich immer, wenn ich im Skiurlaub war und dann auf der Sonnenterrasse und dann irgendwelche.
Ja, das ist schon Billy Show.
Billys gesagt haben so, hier, hol mal die Magnum. Und dann kommen so 3 Kellner mit diesen riesen Magnum-Flaschen an den Tisch. Und immer so,
ja, das ist schon viel Show. Ja.
Der Porsche steht unten im Tal.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Magnum finde ich immer cool, wenn ich viele Leute zu mir nach Hause einlade. Und wir haben irgendwie so 3, 4 Weine, die wir über den Abend trinken wollen. Dauerhaft den gleichen Wein. Finde ich Magnum großartig. Aber das wäre jetzt für mich irgendwie kein Mittel, um irgendwie einen auf die Hose zu machen.
Wir kommen zum nächsten Format, eins, ja, was oft belächelt wird, Bag-in-Box.
Bag-in-Box.
Über das Thema haben wir schon mal gesprochen, eine ganze Folge gemacht.
Der sogenannte Wein im Schlauch.
Im Schlauch. Episode 85 war das. Und ich habe die Bag-in-Box mal in Australien kennengelernt. Bei deinem Onkel.
Habe ich schon. Ja, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon 10-mal gehört. Aber erzähl sie doch nochmal.
Aber es ist spannend, weil da war es Alltag, dass immer eine Bag-in-Box mit kühlem Chardonnay zum Zapfen im Kühlschrank stand.
Ich finde es auch mega. Ich finde es großartig. Ganz ehrlich, ich finde es großartig. Und da sind wir wieder beim Thema, gerade so für Weine aus dem Einstiegsbereich. Ja? Und jeder, der mir dann ankommt, so von wegen, boah, Mikroplastik im Wein juckt mich nicht. Wirklich juckt mich nicht. Wisst ihr eigentlich, wie viel Mikroplastik ihr jeden Tag zu euch nehmt. Also bockt mich einfach nicht. Ja. Und,
alleine der Zahnpasta.
Oh nee,
eure
wirklich,
Zahnpasta das, also hat mehr Mikroplastik
wirklich,
als euer
Das sind wirklich die geilsten, die irgendwie sich ganz fragwürdig ernähren und dann aber sagen, ja nee, also Wein nur aus Glasflaschen, also Bag-in-Box, also nee, Mikroplastik, da bin ich ja raus. Das gehört für mich auch so, hat für mich auch keinen Stil. Ja gut, keine Ahnung.
Aber Lu, du musst die Funktionsweise nochmal kurz erklären. Ja. Schlauch hast du ja schon gesagt.
Ja, also Bag-in-Box funktioniert natürlich technisch anders als Glas. Der Wein befindet sich halt einfach in einem luftdichten Beutel. Ja. Eine Bag-in-Box bzw. der Beutel ist ein immer voll Behälter. Mhm. Ja, also wenn du Wein entnimmst, entziehst du. Gibt es Menschen, die noch nie Bag-in-Box gesehen haben?
Gibt es, aber du kannst es erklären, den Vakuum-Effekt. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe gerade gedacht, was man aber glaube ich schon kennt, ist so Apfelsaft, ne? Apfelsaft im Schlauch. Gibt es doch manchmal so auf Obsthöfen, kann man die kaufen. Ja. Und das ist, sieht im Grunde genommen ähnlich aus. Drückst du oben drauf, kommt Wein raus. Wie gesagt, es ist ein Immervollbehälter. Das heißt, es gelangt kein Sauerstoff rein. Ja, weil wenn ich zum Beispiel eine Weinflasche aufmache und bin so ganz seltsam unterwegs und trinke so eine Flasche Wein über eine Woche, ja, so, dann macht das ab den letzten anderthalb Gläsern eigentlich fast gar keinen Sinn mehr, die Flasche in den Kühlschrank zu stellen, weil das Verhältnis zwischen Wein und Sauerstoff einfach so groß ist und der Wein halt einfach schneller kippt, eher oxidiert. Und das hast du halt bei Bag-in-Box nicht. Bag-in-Box kannst du in den Kühlschrank stellen.
Stabil. Bag-in-Box ist stabil. Nach
so nämlich. Bag-in-Box ist stabil.
Wochenlang, oder?
Wochenlang, ja. Also,
das heißt,
ich find's cool.
Perfekt für die Lagerung, perfekt, wie wir gerade besprochen haben, als Alltagswein.
Ich finde das auch so geil, man macht so eine Kühlschranktür auf, oh, jetzt habe ich mir erstmal ein Gläschen Wein.
Naja, aber auch für die Grillsaison ist doch ideal, wenn du so jedes Wochenende kommen Leute vorbei.
Halt, oder auch Gartenparty, hat natürlich auch einen tollen CO2-Fußabdruck, ne? Weniger Gewicht, weniger Glas, hast nur Pappe und den Schlauch. Ich finde es mega, also ganz ehrlich. Alltagswein, Gartenfeste.
Oder wenn ihr mit Responsibility und Verantwortung trinkt und einfach nicht immer so viel, sondern nur so ein bisschen, ein Gläschen. Das war wirklich bei meinem Onkel in Australien ist es so gewesen, der hat sich dann zum Abendbrot ein Glas Wein gegönnt und dafür war die Bag-in-Box perfekt.
Ist natürlich nicht ideal für Weine, die gelagert werden und so hochpreisige Geschosse, aber du findest, wobei es gibt ein Weingut in Australien, meine ich, müsste ich mal recherchieren oder könnt ihr vielleicht einfach mal selber in die Suchmaschine hacken. Es gibt ein Weingut in Australien, die sogar ihren 100-Dollar-Bomber in eine Bag-in-Box packen. Und es wird aber nicht irgendwie dramatisiert, diesen Fakt, weil es einfach in Übersee und insbesondere auch in Norwegen und so total üblich ist, Wein aus der Bag-in-Box zu trinken.
Kommen wir zu den Verschlussmethoden von den sogenannten hochpreisigen Bombern, wie du sie immer so bezeichnest, zu den Klassikern. Also Kork gegen Schrauber, sagen wir mal.
Oh Gott, ey, das ist auch eine Philosophie, ne? Also das ist...
Ja? Hast du dich schon Abende auseinandergesetzt?
Ich halte mich, ganz ehrlich, wenn solche Sachen
guckst du nach rechts und links?
Nee, ich mache mir die nächste Flasche auf und nehme mich zurück und guck dem Schiff beim Sinken zu.
Den Diskurs gehst du nicht mit?
Nee, gar keine Lust mehr auf sowas. Mag vielleicht viele verwundern, aber wir haben ja auch im Bereich Wein sowas wie Wissenschaft, ne? Also es ist nicht immer nur meinen und fühlen. So.
Ja, die Wissenschaft geht verloren derzeit in der Welt. Aber lass uns mal drüber sprechen. Naturkork, das ist ein Naturprodukt, ne?
Ja, ist ein Naturprodukt, wird gewonnen aus der Korkeiche. Die größten Bestände der Korkeiche finden wir in Spanien und in Portugal. Ja, ist der Hotspot für die Korkproduktion und hat halt einfach Tradition. Ne? Hat natürlich aber auch einen Nachteil, der Korkfehler, der unter anderen Stoffen, muss man ganz klar sagen, durch TCA, Trichloranisol, hervorgerufen wird. Und das Ergebnis, wenn ich dann einen Korkschmecker habe, ist so, dass der Wein dumpf ist. Sprich, er lässt keine andere Aromatik mehr zu und riecht so nach feuchtem Keller und nasser Pappe und so Zeug halt. Also nicht angenehm.
Da, wo es Nachteile gibt, gibt es oft auch Vorteile. Vorteile von Kork.
Ja, geeignet für viele lagerfähige Weine natürlich. Es hat einfach eine Tradition. Es ist einfach, es hat, glaube ich, einen emotionalen Vorteil, weil es stärker akzeptiert wird bei den Endverbrauchenden. Und es hat eine gute Reifedynamik.
Es kommt ja minimal Sauerstoff durch. Wie ist das denn bei den Schraubverschlüssen?
Ja, Schraubverschlüsse sind natürlich technischer, sind oftmals dichter und sorgen für, anders als oft behauptet, einfach eine konstante Bedingung. Vorausgesetzt natürlich auch da, dass der Schrauber dicht ist, denn es gibt natürlich immer mal wieder Ausläufer. Ja, das hast du beim Korken, hast du aber auch beim Schrauber, kann passieren. Einer der größten Vorteile ist natürlich, dass der klassische Korkfehler hier nicht vorkommt, vorausgesetzt, dass man sein Verpackungsmaterial nicht irgendwie mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln lagert, ja, weil diese chlorhaltigen Reinigungsmittel halt eben auch einen Korkton verursachen können. Ja.
Aber du würdest sagen, Weine unter dem Schrauber reifen nicht schlechter, sondern anders.
Für mich ganz wichtig zu betonen ist, dass es unglaublich viele wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Verschluss gibt, ja, und da wurden so ziemlich alle Verschlussarten getestet. Und was man sagen kann, ist, dass alle Verschlussarten ihre Vor- und Nachteile haben. Es gibt nicht die eine perfekte Verschlussart, das ist mal ganz fett zu unterstreichen. Und für welche Verschlussart sich dann schlussendlich ein Weingut entscheidet, ja, müssen sie selber entscheiden, im Sinne von, was sind deren Erfahrungen? Ja, wenn die sagen, ey, mein Wein, der präsentiert sich am besten, wenn er unter Kork gereift ist, ja, bitteschön, dann Abfahrt. Und wenn dann gibt es Weingüter, die sagen, nee, wir haben so viel Verluste an Wein, bedingt durch Korkschmeckern, durch, weiß ich nicht, durch schlechte Korkeichenernten und so. Ich meine, da spielen ja viele Faktoren mit ein. Die sagen halt so, nee, wir haben die reinste Qualität, wenn wir mit dem Schrauber arbeiten. Und dann gibt es auch den Diamkork. Und dann gibt es noch den.
Aber, Lu,
also es ist eine Never-Ending-Story.
Du berufst dich ja wahnsinnig auf wissenschaftliche Daten. Du könntest nie amerikanische, ja, Weinministerin werden.
Ganz, ne? Ganz witzig, komisch, ne, wenn man studiert hat. Ja.
So, wir fassen nochmal zusammen, gerne mit Ergänzung deinerseits. 0,75 Liter ist Standard aus, ja, letztendlich historisch, aber vor allen Dingen auch praktischen Gründen.
Das ist sozusagen the original Gangster und die Weinbranche.
Richtig. Halbe Flaschen reifen schneller.
Ja.
Das finde ich spannend. Und Magnum reift langsamer.
Das ist korrekt.
Weil auf die Menge weniger Sauerstoff drin ist.
Richtig.
Bag-in-Box, wir sind Fanboys, Fangirls, ja, ist nach Anbruch sehr stabil.
Wir sind die Bag-in-Box-Mäuse. Ich finde es super. Ich mache da mal ein Pop-Up-Event raus. Es gibt einfach nur Bag-in-Box.
Ach, bei dir?
Ja, weiß ich nicht. Die, ja, Bag-in-Box-Gartenparty.
Ist ja eine coole Idee.
Voll geil.
Und Verschlüsse beeinflussen Reifung unterschiedlich.
Ja, das kann man so unterm Strich sagen.
Das ist gut. Passend zu diesem Thema.
Heute ist wild, ne?
Lu's Weinlexikon.
Heute M wie Mikrooxidation.
Ja. Mikrooxidation beschreibt den minimalen Sauerstoffkontakt während der Flaschenreife.
Ja.
Ja, und Sauerstoff beeinflusst halt eben Aromatik, Struktur, Reifegeschwindigkeit, ja, also die Entwicklung des Weins. Und je nach Flaschenformat und Verschluss verändert sich halt eben die, was soll man sagen, Dynamik.
Mikrooxidation,
ja,
das ist der Mr. Secret sozusagen, der unsichtbare,
ja,
Faktor,
ja,
hinter Mini, Magnum und Kork.
Gibt, ne, es natürlich auch bei der, beim Ausbau und bei der Reifung von Wein im Holzfass. Ja. Machen wir mal wann anders. Ne?
Richtig, wir stoßen nochmal an. Die Frage an euch geht raus, das finde ich nämlich spannend.
Oh, ich habe Valpolicella lange nicht mehr im Glas.
Nee,
ja, nee.
Habt ihr schon mal denselben Wein in unterschiedlichen Formaten probiert?
Ja.
Also in Flasch? In Bag-in-Box.
In the Flash.
In the Flash.
In the Flash.
Wenn ihr Fragen habt, dann beantworten wir sie. Also Lu auf jeden Fall. Schreibt uns an cheers@edeka.de. Kommentieren könnt ihr auch und Follower
schaut euch, schaut
bei Instagram.
Schaut euch die Flaschenbilder auf Instagram an.
Ja.
Ne? Ja. Schreibt euch das direkt mal auf die To-Do da in der Regie. Ne? Wir brauchen Instagram-Post.
Und denkt an die Glocke. Nächsten Montag sind wir,
ja,
wieder da.
Glocke aktivieren, 5 Sterne geben, ne, damit wir hier weiter für euch ein bisschen Quatsch machen können am Mikro mit Wissen.
Und so hervorragend Valpolicella, ja, trinken können.
Die Weinmäuse wissen, nee, Sendung mit der Maus. Cheers. Wie nennen wir uns? Sendung mit der Maus. Mauswissen. Mauswissen! Cheers,
cheers
auf das Mauswissen.
Du kleine Weinmaus.
Du große Weinmaus, die Chefmaus. Tschüss!
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.